Kannst du noch? Okay, gut. Ich habe auch Muscheln für euch gesammelt, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, es sind vielleicht noch mehr, die gerne mal nach Israel wollten oder nochmal oder so. Für mich war es das erste Mal. Die sehen alle relativ ähnlich aus. War ein bisschen langweilig da am Strand, aber es sind ein paar, die sind ein bisschen verkrumpelt, ist ein bisschen verwachsen. Und ich dachte, das ist so, wie das Leben ist. Es ist nicht alles glatt und schön, es ist manches verkrumpelt, verwachsen. Manches sind auch Steine, die ich da am Strand gesammelt habe. Manchmal ist die Situation recht versteinert und recht hart. Und dann habe ich gedacht, jeder, der auch gern mal nach Israel möchte, es ist auch Geld dabei, wer finanziellen Segen braucht, israelisches Geld, so ein paar. Wer auch gern mal dahin möchte, kann sich da so symbolisch eine Muschel raussuchen und heimnehmen und das so fürs Gebet einfach nutzen, sagen, die ist aus Israel, die ist schon mal da und ich will da auch hin. So, es ist jetzt natürlich kein Zaubermittel, aber es ist einfach was Anschauliches, was man sich mitnehmen kann als prophetisches, als etwas, wo man sich immer wieder dran erinnern kann. So, genau. Sucht euch dann was aus, wenn ihr mögt. So, und dann war heute Morgen der Vers des Tages. Kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Und da habe ich mich dann drauf gestellt, auch für die Predigt, weil wir ja davon ausgehen, dass man sich vorbereitet, dass das ein Wort Gottes ist. Dass das nicht irgendwas ist, was ich mir irgendwie zusammengereimt und ausgedacht habe und irgendwie cool finde und euch immer schon mal sagen wollte, sondern dass man wirklich sich reinversetzt in den Geist. Und ich hatte auf dem Flug von Athen, wir waren ja am Umsteigen, wir hatten so einen geteilten Flug und da habe ich in der Mitte gesessen und nicht rausgucken können. Und dann habe ich gesagt, das ist alles so laut und so rumpelig und hol mich, beam mich hier raus. Und habe dann die Zeit mit dem Heiligen Geist verbracht und mit ihm mich unterhalten und dann auch gesagt, wie sieht es denn am Sonntag aus? Nimm mal die Predigt vom letzten Mal. Ich hatte schon mal eine vorbereitet, wo der Gottesdienst dann ausgefallen war. Oder hast du was Neues? Und dann habe ich so das reingekriegt. Ich habe mal vor Wochen, Monaten schon gedacht, dass wenn Arne sagt, immer kriegt so einen Download. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Ich will da nicht eine Woche oh, und anstrengend und suchen und beten und forschen und Dings. Ich will auch so einen Download. Heiliger Geist, du kannst es bei mir auch. Und dann habe ich zugehört. Und dann musste ich aber gestern das alles nochmal rekonstruieren, nochmal den Heiligen Geist fragen, nochmal aufschreiben und in Worte fassen, die man aufschreiben kann und lesen kann. So. Der Titel ist Esther und der Heilige Geist, was ein bisschen merkwürdig ist, weil noch nicht mal Gott erwähnt wird in dem Buch Esther, nicht ein einziges Mal und der Heilige Geist schon mal gar nicht. So, ich muss jetzt mal die Jacke ausziehen, die ist doch zu warm. Es ist sehr warm heute hier. So, genau. Und da geht es um den König Xerxes, Perserkönig. Ist auch geschichtlich in der persischen Geschichtsschreibung alles sehr gut dokumentiert. Kann man auch von außerbiblischen Quellen viel lesen über diesen Perserkönig. Und der heißt auf Hebräisch, also je nachdem, welche Übersetzung du liest, heißt der Ahasveros. Das ist eigentlich Griechisch, die Griechen haben ihn so genannt. Und das bedeutet Fürst der Erbschaft, welcher die Majestät hat. Er hat tatsächlich vom König Darius schon sehr viel Länder geerbt, der war schon fleißig im Erobern und er selber hat sein Reichtum noch vergrößert und hat nochmal 7 andere Länder mit dazugenommen. Unter anderem hat er halt auch Israel eingenommen. Also die Geschichte spielt überhaupt nicht in Israel, sondern im Perserreich. Er hat 10.000 von den oberen Israeliten verschleppt. Halt so die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Weisen, die Handwerker. Israel war ja auch dafür bekannt, dass sie besonders gute Handwerker haben. Und schon beim Tempelbau kam ja lesen, dass Gott einzelnen Handwerkern so eine spezielle Salbung gab, dass sie besonders schöne Sachen kreieren konnten, ziselieren, Mosaike und Gravuren und ganz feine, wunderschöne Sachen konnten die Israeliten herstellen. Und da hat er einfach 10.000 Leute verschleppt und da war die Esther mit dabei. Und das war meines Erachtens, es ist nicht so eindeutig so, dass ihr Cousin, der Mordechai, schon vorher da war. Dass der nicht mit verschleppt wurde, sondern 100 Jahre zuvor wurden schon mal Israeliten aus dem Land verschleppt und die waren auch schon in der Gegend und er hat da gedient, schon im Königspalast, also in diesem, es war auf dem Hügel gebaut, so ein Susa heißt das, die Hauptstadt, und da hat der ganze Königsresidenz gearbeitet und er war da auch schon einer von den Torhütern als Angestellter und hat die Esther als seine Cousine unter Obhut genommen. Ihre Eltern waren schon tot und ich habe heute Morgen gedacht, die Esther muss auch irgendwas Besonderes gewesen sein, weil er die ja auch mit verschleppt hat unter den 10.000 Höheren. Also sie muss was ausgestrahlt haben, was gekonnt haben oder einfach, weil sie so hübsch war. Man liest öfter, dass sie sehr, sehr hübsch war. Der war sehr selbstherrlich, der Xerxes, sehr selbstverliebt, er hat gern gefeiert. Wir lesen öfter, dass er sehr viel gefeiert hat, manchmal um seinen Frust zu ersäufen, manchmal auch einfach um zu prahlen, da hat er die ganzen Fürsten mit eingeladen. Und die Geschichte fängt damit an, dass er tatsächlich ein Riesenfest ausgerufen hat, das 6 Monate lang gedauert hat. Also es muss einiges gekostet haben. Und da hat er halt auch alles, was Rang und Namen hat, eingeladen und dann am Schluss auch nochmal eine Woche fürs niedrige Volk, auch nochmal großzügig Geschenke gemacht und seine Diener angewiesen, dass wirklich jeder so viel trinken kann, wie er will und sie sich alle auf die Gäste ihre Bedürfnisse so einstellen sollen. Also er war schon auch sehr großzügig. Allerdings hat er anscheinend auch ein Alkoholproblem gehabt, weil wir lesen dann auch, dass er am 4. August 465 vor Christus gestorben ist, mit nur 54 Jahren. So, aber da kommen wir erst noch hin. Genau, ich bin ein bisschen gerade durcheinander in meinem Konzept, macht aber nichts. Bei dieser großen Feierlichkeit hat er dann auch mal prahlen wollen mit seiner schönen Ehefrau, die Vashti. Die wollte vorführen, die hat aber keinen Bock drauf gehabt, vorgeführt zu werden. Hat gesagt, nee, komme ich nicht, mache ich nicht, du kannst nicht mal. Und daraufhin wurde sie dann halt verbannt. Und somit ist die erste Frauenrechtlerin untergegangen. Für viele, viele Jahre, weil nämlich daraus dann auch seine Berater gleich ein Gesetz gemacht haben und gesagt haben, du musst das gesetzlich verankern, dass der Mann der Herr im Haus ist. Steht wörtlich so drin. Das wurde als Gesetz verankert. Der Mann ist der Herr im Haus. Die Frau hat zu tun, was er sagt und die Frau hat auch seine Sprache zu sprechen. Es war ja Multikulti, wie gesagt, er hatte viele Länder eingenommen und das war alles sehr gemischt da. Und dann wurde es gesetzlich festgelegt, dass die Frau die Sprache des Mannes auch sprechen muss. So. Genau, und das ist ja heute noch eine Redewendung manchmal. Na, ich bin ja da ja im Haus. Das kommt von daher. Ja. Hört man manchmal noch. Eine kleine Zwischeninfo, dadurch, dass er die Besten, die Schlausten, die Schönsten und Klügsten aus Israel geholt hat, 10.000 Leute, hat er dann aber auch von anderen Völkern Leute da angesiedelt, auf israelischem Gebiet. Und daher, es ist echt hochinteressante Geschichte, ihr müsst es echt mal lesen. Und auch dieses Video, es ist nur 10 Minuten, glaube ich, ne? Und super zusammengefasst mit Grafik und Comic und richtig schön gemacht. Das solltet ihr euch schon angucken. Dadurch, dass er die da weggeholt hat aus dem israelischen Land und fremde Völker damit eingesiedelt hatte, hat sich das Restvolk, was noch da war, vermischt, auch mit anderen Völkern. Und daraus sind die Samaritaner entstanden, die Israeliten, die dann zurückgekehrt sind, sehr verachtet haben, weil es gab ja ein Gesetz, dass man sich als Jude nicht vermischt mit anderen Völkern. Und die das aber dann schon zum Teil auch notgedrungen, weil halt viele weg waren, sich gemischt hatten, und da war ein Mischvolk entstanden, die Samaritaner. Und daraus entstand dann halt auch die Geschichte, dass Jesus ja am Jakobsbrunnen sich mit dieser Frau aus Samaria unterhält. Und da geht es ja um das Thema, dass sie sagt, wo werden wir denn anbeten? Es ist ihnen ja verboten gewesen, in den Tempel zu gehen. Und Jesus ihr dann erklärt hat, es wird der Tag und die Zeit kommen, wo ihr einfach überall anbeten könnt und keinen Tempel dazu braucht. Aber das ist der Hintergrund. Das geht viele hunderte Jahre zurück, dass eben die gar nicht mehr Zugang zum Tempel hatten, obwohl sie ursprünglich jüdisch waren, aber sich halt durch diese Situation vermischt hatten mit anderen Völkern, was die anderen Juden dann verachtet haben. Und wir lesen auch in dieser Geschichte von Esther an diesem Volk, dass die Juden, die da verschleppt wurden, die 10.000, sich nicht vermischt hatten mit den anderen da im Persischen Reich, sondern dass die immer noch ihre Fahne hochgehalten haben und ihren Nationalstolz und gesagt haben, ich bin Jude und ich bleibe Jude und ich heirate auch keinen anderen. Und das war halt dann auch dazu gekommen, dass der Mordechai, der Onkel von der Esther, auch sich nicht vor dem Haman verneigen wollte. Der Haman kam da irgendwie zu Ehren und wurde über diese ganzen Fürsten gestellt, war dann der zweite nach dem König selber, direkt oberste Stelle neben dem König. Und alle sollten sich vor ihm verneigen, und der Mordechai hat gesagt, mach ich nicht. Was, wo kommt der her, was will der überhaupt? So, und da fing der ganze Schlamassel an, dass dann dieser Haman halt in seiner Ehre sich gekränkt fühlte, die nötige Ehre nicht gekriegt hat, die er dachte, dass ihm zusteht, und dann festgestellt hat, das ist ein Jude, und dann nicht nur diesen einen vernichten wollte, sondern die ganzen Juden. Und das lesen wir halt oft in der Geschichte Israels, dass die kompletten Juden vernichtet werden sollten. Es ist wieder mal eine geschickte Geschichte vom Feind gewesen, um halt die Israeliten zu vernichten, auszulöschen. Aber wer die Geschichte kennt und das gelesen hat, das Buch Esther, das sind nur 10 Kapitel, man kann das wirklich relativ schnell durchlesen, da sieht er dann, dass das Ganze genau im Gegenteil endet. So, das ist ganz cool von Gott eingefädelt gewesen. Genau. Dass die Vashti so hart bestraft wurde, die ursprüngliche Königin, hatte halt auch den Hintergrund, dass der König und seine Berater, hatte immer auch Berater, er hat nicht Kurzschlusshandlungen gemacht, das fand ich wirklich gut, das kann man von ihm lernen, sondern er hat sich immer erstmal mit seinen Beratern getroffen, erstmal nachgedacht, was macht man, er hat die Berater gefragt, was sagt das Gesetz dazu. Anscheinend gibt es auch ein Gesetz dazu, wie sich Frauen zu verhalten haben. Und die haben halt gesagt, wenn die Königin sich so verhält, dann ist das ja ein Vorbild für unser aller Frauen. Und wenn die hier störrisch ist und pfeift auf das, was der König sagt, dann werden unsere Frauen das genauso machen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen musst du halt jetzt die Königin verbannen und dir eine neue suchen, die würdig ist, die sich würdig verhält, königlich verhält. Und weil sonst machen unsere Frauen das genauso. Und das wollen wir natürlich nicht, aufständische, rebellische Weiber in unserem Haushalt. Geht ja gar nicht. So, also die hatten Angst, dass ihnen irgendwo die Herrschaft genommen wurde. Aber es ist ja immer in diesen biblischen Geschichten, was können wir daraus lernen? Ne? Wir sind ja auch Könige und Priester. Wir sind auch Vorbilder. Jeder einzelne von uns ist ein Vorbild. Und auch wir sollten immer darauf achten, was unser Benehmen für eine Außenwirkung hat für die ganzen anderen Leute. Wie wir uns unserem Partner, unseren Kindern gegenüber benehmen, unserem Chef gegenüber, unseren Nachbarn gegenüber, das hat alles eine Außenwirkung. Und sich da immer mal wieder bewusst zu machen, ich trage eine Krone, Ich bin Königin und Priesterin in einem und ich repräsentiere hier Jesus in meinem Alltag auch. Das finde ich ganz wichtig, auch da drin zu sehen und zu lesen. Der König leidet dann, der Xerxes, sogar unter der Trennung. Sie hat ihm dann doch irgendwie gefehlt, obwohl er einen Harem hatte. Und er veranstaltet dann ein Casting. Seine Berater haben gesagt, mach ein Casting. Wir haben sehr viele schöne Frauen aus verschiedenen Völkern hier eingeführt ins Land. Und dann gibt es jetzt Persiens Next Topmodel, um eine neue Königin auszusuchen. Und das Reich ging bis nach Nubien, kann man lesen. Das ist ein Land unterhalb von Afrika, also von unterhalb von Ägypten noch in Afrika. Also es kamen unterschiedlichste Hautfarben, manche mit fast schwarzen Augen, manche mit mandelförmigen Augen. Also er hatte tatsächlich dann eine riesige Auswahl an hübschen Frauen, wo er sich eine aussuchen konnte. Und warum jetzt tatsächlich so eine strenggläubige Jüdin wie die Esther an diesem Casting teilgenommen hat, ist mir wirklich ein Rätsel, weil das heißt ja auch, dass sie den heiratet und mit ihm dann natürlich auch das Bett teilen muss. Ne? Sie geht eine Gemeinschaft, eine Ehe ein mit diesem Mann, der sie ja eigentlich verschleppt hat, der ja eigentlich ihr Feind ist. Und ich denke auch, sie wurde einfach entdeckt, dass Leute halt rumgingen vom König und sich die Hübschesten rausgesucht haben für den König und dann kannst du nicht Nein sagen, wenn der König ruft, dann musst du einfach mitgehen. So hatte sie nicht die Chance. Im zweiten Kapitel liest man, dass sie eigentlich von ihrem jüdischen Namen her Hadasse heißt. Hadasse bedeutet Braut. Und Esther ist der persische Name dann gewesen, der bedeutet Stern. Und wenn die Esther schon Braut hieß, heißt das für mich, dass der Heilige Geist das schon von Geburt an, von ihrer Namensgebung an, so gelenkt und geleitet und ausgewählt hat, der wusste schon bei ihrer Zeugung wahrscheinlich, dass sie mal Königin von Persien werden würde, dass sie mal gebraucht wird, um das Volk Israel zu retten. Gott weiß ja alles vom Ende her schon. Er weiß ja immer alles vorher schon. Und ich sehe da schon den Heiligen Geist am Wirken, dass sie hätte sich ja irgendwie verunstalten können, verdrecken, was weiß ich, verdecken, sich irgendwelchen Narben ins Gesicht malen. Aber sie war halt schön und sie wurde auserwählt. Und das heißt für mich, dass der Heilige Geist da schon drinne war und das so gelenkt und geleitet hat. Vielleicht auch, dass die Vashti so störrisch war und rausflog aus dem Job der Königin und jetzt dann die Esther da reinkam und Gott seine auserwählte Braut da reingesetzt hat, um dann das Volk Israel zu retten in dieser Notsituation. Also Gottes Wege sind schon echt interessant. Weil nur sie alleine hatte dann die Möglichkeit, das Volk auch zu retten. Der König hätte auf sonst keinen gehört. Sie war dann in der Position und hat das auch sehr geschickt gemacht, aber da kommen wir noch hin. Und die Frauen, die da auserwählt wurden, um dem König vorgestellt zu werden, die wurden dann mehreren Eunuchen unterstellt. Die sich gekümmert haben um diese Frauen. Es gab so ein eigenes Frauenhaus, Bäder. Die Eunuchen waren dafür zuständig, dass die Frauen schön aussahen. Da hat der Esther morgens so ein Mandelmilchbad eingelassen und abends vielleicht Ziegenmilch oder mit Ziege gesalbt mit Mandelöl und kostbaren, man liest das da drin in der Geschichte wirklich, hat sie mit kostbaren Salben behandelt. Sie hat nur das beste Essen gekriegt, weil das eine schöne Haut macht und gesund macht. Vielleicht hat sie auch Pilates gekriegt, und weil Körper ja auch dazugehört, ne, zu einem schönen Menschen. Und das ganze Rundum-Wellness-Paket hat sie da gekriegt, weil sie auch besondere Gunst gefunden hatte bei dem zuständigen Eunuchen. Und Eunuchen waren das deswegen damals, die wurden halt Schnippschnapp, die wurden entmannt, damit eben keiner sich an den Frauen vergreift, die für den König reserviert waren, damit keiner überhaupt auf die Idee kommt, da irgendwie nachts sein Unwesen zu treiben bei all den hübschen Damen. Das wurde gleich von vornherein da unterbunden. Genau. Sieben Dienerinnen hat er ihr zur Verfügung gestellt. Also sie hatte wirklich Gunst gefunden bei ihm, der fand sie auch irgendwie besonders anmutig. Als die Lady Di damals in England zur Königin erkoren, also zur Prinzessin erkoren wurde, die hat auch nicht einfach von der Straße weg in den Königssaal einmarschieren können. Die hat auch erstmal Unterricht gekriegt, wie benimmt man sich im Königshaus, wie führt man das Glas zum Mund und nicht den Mund zum Glas, was gibt es für Anstandsregeln, darf ich den König einfach so ansprechen? Das lesen wir ja dann auch in der Geschichte Esther, sie darf nicht einfach zum König hingehen und sagen, hier der Haman will uns alle vernichten, mein ganzes Volk, die musste erstmal ganz geschickt ihn einladen zum Essen und in wohlgesonnen Stimmen und Gnade finden, dass er sie anhört. Also es war tatsächlich so, dass niemand einfach zum König gehen darf und sagen, ich habe hier was zu besprechen, sondern man musste erstmal Gnade finden, hat dann das Zepter ausgestreckt und hat gesagt, ja okay, du kannst kommen, du kannst dein Anliegen kundtun. Also es war gar nicht so einfach für die Esther da vorzusprechen und das Anliegen kundzutun dem König. Und die Lady Di, die hat dann auch Benimmregeln damals lernen müssen, wie man sich in einem Königshaus verhält, wie man spricht, wie man aufrecht geht, wie man sich kleidet. Sie hat dann Schneider gekriegt, Friseure, Maniküre, Pediküre, alles Rundumpaket, genauso. Es ist also heute in Königshäusern immer noch ähnlich. Ob sie jetzt eine Audienz extra braucht, wenn sie mit dem Prinz Charles sprechen wollte, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt Benimmregeln. Und wie gesagt, auch wir sind Könige und Priester und sollten uns benehmen können, damit wir unserem König Ehre geben, damit wir einen guten Eindruck auf unseren König werfen. Alles, was wir verbocken, wirft ein schlechtes Licht auf ihn. So. Genau, und als dann der große Tag kommt, ein ganzes Jahr lang hat sie sich da von diesen Eunuchen salben, pflegen, kämmen, bürsten, herrichten lassen. Ich muss sagen, der König muss schon echt Geduld gehabt haben. Der hat ein ganzes Jahr da gewartet auf die hübschen Frauen. Und nach einem Jahr war es halt der große Tag, dass sie ihm vorgeführt wurde. Und die Frauen konnten sich alles nehmen an Schmuck und Zeug und Nagellack und tollen Kleidern, wie sie wollten. Aber sie war halt dann auch so schlau und hat auf ihren Berater gehört und hat gesagt, such du aus. Und er wusste ja genau, was dem König gefällt. Und er hatte dann halt nichts sich auftakelt, sie hat sich nicht aufgetakelt, sondern sie war dann eben anmutig und hat auf ihren Berater da gehört. Und wie gesagt, auch wir sind Braut Jesu und auch wir haben einen Berater und das ist der Heilige Geist. Wir haben einen Lehrer, wir haben einen, der uns salbt und reinigt jeden Tag, der uns vorbereitet für die Hochzeit mit dem König, der will, dass der König eine wunderschöne Braut kriegt. Und ich finde das so toll, wie der Heilige Geist das auch heute wieder gemacht hat, dass das so zusammenpasst. Der Gerda das aufs Herz gelegt hat mit der Brautschaft und Lisa ihren Brautstrauß dahinstellt. Das ist so schön, dass jetzt haben wir einen Brautstrauß hier stehen, ne? Für uns als Braut Christi. Und Gott hat uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt. Und ich hatte da im Flugzeug so oder auch schon länger das Gefühl, der Heilige Geist möchte, dass wir ihn wieder mehr in den Fokus rücken, dass wir wieder mehr mit ihm leben. Du hattest das ja auch schon mal zu mir gesagt, wir haben schon mal mehr ihn einbezogen in unsere Gebete, in unseren Alltag, in unser Leben. Er ist aber unser Ansprechpartner. Er ist der, den Gott, der Vater, gesandt hat, als Jesus in den Himmel ging. Er ist der, der jeden Tag mit uns ist, für uns ist und ansprechbar ist, rund um die Uhr. Und der uns eben als Braut schön herrichten möchte. für die herrliche Hochzeit. Und ich habe mir hier auch aufgeschrieben, liest mal das Hohelied, wo man liest, wie der Bräutigam schwärmt für seine Braut und wie die Braut verliebt ist und nur Augen für ihn hat. Und es ist eine tolle Geschichte, ja, wo das Herz Jesus so deutlich wird. Und es war ja am Freitag, hat ja Elisabeth so ein bisschen experimentell mit uns gemacht. Es ist schade für euch, die ihr nicht da wart, weil das war wirklich sowas von herrlich. Und in einem Lied hieß es, ich gebe dir mein Herz oder mein ganzes Herz oder so. Und ich habe so gedacht, ja Herr, das ist irgendwie das Einzige, was ich zu geben habe. Ich habe irgendwie nichts Tolles zu geben. Ich bin nicht großartig in irgendwelchen Sachen. Ich wollte ja immer großartig sein. Wo ich so meine Neubekehrung hatte, habe ich ja gelesen, geforscht, Predigten gehört, 3 am Tag und Lobpreis rund um die Uhr fast. Und ich habe gedacht, ich muss 10 Jahre aufholen. Ich habe so viel verpasst. Und ich wollte super werden in allem, im Lobpreis und in der Anbetung und in allem. Und habe wirklich, wow, viel gemacht. Aber am Ende, wo ich ja dann in Rotterdam war und Gott mich irgendwie auf Null gesetzt hatte und ich tagelang gar nicht mehr wusste, wie ich heiße, ich lag dann wirklich wie so ein Embryo im Bett und habe überlegt, Moment, was weiß ich noch? Ich heiße Karin, ich bin ein Mädchen. Okay, was noch? Ich habe wirklich von Null angefangen, weil ich glaube, er wollte das einfach alles mal weg, diese ganze Anstrengung, dieses alles machen wollen und sein wollen und darstellen wollen und die Beste werden in allem, alles mal wegtun und nur auf ihn zurückgeworfen sein. Und ich hatte dann am Freitagabend gesagt, mein Herz ist alles, was ich dir geben kann, ich habe sonst nichts. Und da habe ich gesehen, wie er mir sein Herz gezeigt hat. Es war irgendwie hier, es war gar nicht so klar, scharf umrissen, sondern es war ein wahnsinnig helles Licht, ein Leuchten, so ungefähr hier und in der Mitte so rot pulsierend das Herz Jesu. Er hat mir dann, wo ich ihm sage, ich gebe dir mein Herz, da hat er mir sein Herz gegeben und das irgendwie so zusammengeflossen. Und das war so bewegend und ergreifend für mich, weil dann sein Herz so spürbar war und so voller Güte und Liebe und mir entgegenkam. Und er mir sein Herz schenkt und ich dachte, Wahnsinn. Ich habe nichts zu geben, aber das Herz ist irgendwie alles, was er will. Und sein Herz ist so viel mehr und so viel größer und so viel herrlicher. Und er gibt es mir, er schenkt es mir, er öffnet es für mich und für euch genauso. Es ist jetzt auch wieder nichts, was ich Spezielles, Tolles habe, sein Herz, sondern es ist für euch genauso. Er öffnet sein Herz und wir dürfen drin wohnen. Und wir brauchen nichts darstellen, nichts Tolles machen, nichts nirgendwo das Beste und Schönste und Klügste werden, sondern wir brauchen eben nur unser Herz geben und ausliefern. Einfach eine völlige Hingabe, uns einfach nur ausliefern in seine Liebe rein. Und das ist das, was der Heilige Geist auch machen will, bewirken will, uns helfen will dabei, weil er eben in uns ist und genau weiß, was dem König gefällt. Welche Anmut und welche Schönheit ihm gefällt. Und das ist keine äußere Schönheit, das ist unsere Demut, unsere Liebe. Das ist das, was dem König gefällt und was sein Herz höher schlagen lässt. So, jetzt sind wir aber eigentlich immer noch in der Geschichte von Esther. Der König wusste nicht, dass die Frau, die ihm da so gut gefällt, eine Jüdin ist. Sie hat das verschwiegen, weil der Mordechai ihr Cousin ihr das so eingetrichtert hat. Und das hatte am Anfang überhaupt gar keine Bedeutung, aus welchem Land sie kommt und aus welcher Volksgruppe. Erst als der Haman dann eben so ausgerastet ist und die ganzen Juden vernichten wollte, da wurde es dann eben zu einer lebensbedrohlichen Situation, dass sie auch Jüdin ist. Und sie hat dann halt sehr klug gehandelt. Aber diesem klugen Handeln ging voraus, dass sie ein allgemeines Fasten und Beten ausgerufen hatte. Dass sie gesagt hat, ich kann die Sache hier nicht alleine regeln, Ihr müsst alle Juden zusammenholen, die hier in der Hauptstadt Susa leben, und ihr müsst mit mir zusammen 3 Tage beten und fasten. Wir müssen eben Gott stürmen, wir müssen seine Gnade erbeten, erflehen, und vor allen Dingen musste sie auch ihr ganzes Denken wieder auf Gott ausrichten. Sie musste erfahren von ihrem Berater, dem Heiligen Geist, was zu tun ist. Sie brauchte eine Wegweisung. Wie genau mache ich das? Weil, wie gesagt, sie nicht einfach hingehen konnte und die missliche Lage erklären, sondern sie musste erst mal Gnade finden. Und durch dieses 3-tägige Beten und Fasten, wo alle zusammengekommen sind und auch ihre Dienerinnen, die 7, mussten mitfasten, das hat dann eben bewirkt, dass sie sich ausrichten konnte auf die Wegweisung und die Führung des Heiligen Geistes und dass sie dann wusste, wie sie das Ganze angehen kann und was da zu tun ist. Genau. Das hatten wir schon. Genau, und wie gesagt, die Juden hatten sich nicht assimiliert in diesem gemischten Volk. Sie waren immer noch in ihrer Identität als Auserwählte Gottes und haben dann eben in der Situation auch zu Gott gerufen. Und auch wenn die Situation so lebensbedrohlich war, wurde ihm dann klar, dass ja Gott in Kontrolle ist. Das hatte der Frank dann im Vorgebet gebetet. Egal wie die Situation aussieht, Gott ist in Kontrolle. Und auch wenn wir wieder Josef zum Beispiel im dunklen Brunnen sitzen, weil uns unsere Brüder da reingeschmissen haben oder nach Ägypten verkauft werden oder unschuldig im Gefängnis sitzen, Gott ist in Kontrolle. Egal wie unsere Umstände aussehen und wie verfahren alles wirken mag oder wie schlimm der Arztbericht ist, Gott ist in Kontrolle. Er ist immer noch der, der auf uns aufpasst und der Dinge zulässt, damit manchmal sein Weg durchkommt, so wie beim Josef. Er hat ja dann auch diese Stellung gehabt neben dem höchsten Herrscher und konnte dann in dieser Position sein Volk auch retten. Ganz ähnliche Geschichte hatte die Israeliten vor der Hungersnot auch gerettet. Aber erstmal musste einige Sachen durchmachen. Und das war aber immer noch unter Gottes Kontrolle. Und auch diese Redewendung, die wir heute haben, wer weiß, für was es gut ist, kommt auch aus dieser Geschichte von Esther. Weil der Mordechai dann zu ihr sagt, ihr Cousin, wer weiß, ob du nicht aus diesem Grund zu diesen Königsehren gekommen bist. Wer weiß, ob das nicht aus diesem Grund alles geschehen ist, dass du jetzt für unser Volk hier eintreten kannst. Wer weiß, für was es gut ist. Ne? Das sagen wir ja öfter noch und das kommt tatsächlich aus dieser Geschichte 460 Jahre vor Christus raus. Eine Redewendung, die wir immer noch gebrauchen. Vielleicht bist du gerade für diese Aufgabe zur Königin geworden, sagt er zu ihr. Ne? Und wenn wir das verinnerlichen, dass Gott alles im Griff hat, dann haben uns unsere Sorgen nicht mehr länger im Griff. Wenn wir uns das vor Augen führen können, dass er in Kontrolle ist, dann kontrolliert uns nichts anderes. Oft ist es ja so, dass sich die Gedanken zum Kreis drehen, was mache ich, finanzielle Probleme oder diese oder Krankheit oder sonst was. Aber wenn wir verinnerlichen, dass Gott in Kontrolle ist, hat uns nichts mehr unter Kontrolle, dann können wir entspannt und im Frieden uns wieder eben ins Gebet und wenn es nötig ist, auch mal ins Fasten reinversetzen und uns ausrichten auf Gott und uns sein Leben eben wieder ganz neu weihen und hingeben und sagen, ja, ich bin kleiner Mensch, du bist allmächtig, du bist in Kontrolle. Ich habe vielleicht manches verbockt, aber du bist immer noch gnädig und treu. Und vielleicht sollten wir eben nicht gleich ins Jammern und Klagen und Seufzen oder sogar Anklagen kommen. Warum ist mir das passiert? Warum hast du das zugelassen? Sondern vielleicht sollte man zuerst üben, den Heiligen Geist zu fragen, was ist das Ziel, was ist das Tiefere, was ist das weitere Ziel, das ich noch gar nicht sehen kann? Was hast du vor mit der Situation? Was hast du vor mit mir? Willst du mich irgendwo gebrauchen? Und Ruthild und ich waren in so einem Achtbettzimmer. Und zwar manchmal auch laut in der Nacht. Die eine hat gekellnert, kam manchmal nachts heim und die andere musste nachts aufs Klo 2-3 Mal. Und es war immer irgendwie Bewegung, wo man halt wach wurde. Und ich habe dann an einem Tag gesagt, Herr, das ist nicht Zufall, dass wir hier in diesem Zimmer sind. Das war dein Plan und du hast vielleicht irgendwas vor mit uns. Lass uns ein Segen sein. Und dann habe ich gehört, ja, du könntest für die gehbehinderte Frau da beten. Und Ruthild war dann auch gleich mit dabei und dann haben wir für die ältere Frau gebetet, haben wir die Hände auf die Beine legen dürfen und die brauchte man Stock und hat sich so schleifend rumgeschleppt nur. Und nach dem Gebet ging es ihr besser und wesentlich besser und brauchte den Stock nicht mehr. Der stand nur noch die restliche Zeit in der Ecke unbenutzt und sie konnte auch die Treppen alles ohne ihren Stock gehen. Und sie hat sich mehrmals bedankt und ich habe gesagt, das erste Mal, ich sage, gib Gott die Ehre, er ist es, der wirkt. Und sie war auch gläubig, hat sie gesagt, aber Ruthild hat darauf bestanden, dass wir nur im Namen Jesu beten. Und das hatten wir dann auch schön in Englisch sogar hingekriegt. Im Namen Jesu bitten wir auch um Stärkung. Und es hat sofort, ich habe gespürt, da ist Wärme, da fließt was. Und das ist, wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann können wir ein Segen sein. Selbst wenn wir uns selber das gar nicht zutrauen, aber er ist ja der, der wirkt, er ist ja der, der heilen möchte, andere Leute, es geht ja überhaupt nicht um uns. Da können wir uns getrost wirklich zurücknehmen. Genau. Das Fasten hat halt bewirkt, dass sie einen Plan gekriegt hat, wie mache ich das, wie gehe ich am besten vor, wie spricht man mit dem König am vernünftigsten. Und sie wusste ja auch, oder der Heilige Geist wusste es, dass der gern feiert. Sie hat ein tolles Essen vorbereitet, es floss viel Wein und sie hat nicht nur den König eingeladen, sondern auch den Haman, den Feind, der die Juden vernichten wollte und der auch noch gar nicht wusste, dass sie Jüdin ist. Und der König war halt so angetan von diesem herrlichen Essen und es ist schön, Stimmung da und sein Kumpel Haman mit eingeladen. Richtig netter Abend. Und er sagt, was wünschst du dir denn? Ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Ja, wenn man so weinselig ist, das hat man auch bei Herodes gehört, dann, wo es dann dem Johannes den Kopf gekostet hat, hat er auch zu diesem hübschen Mädchen gesagt, die toll getanzt hat und er schon so ein bisschen zu viel getrunken hatte, was wünschst du dir denn? Ich schenke dir alles, was du willst. Dieselben Worte, exakt das gleiche hier beim König Xerxes. Bis zu meinem halben Königreich kannst du alles kriegen, was du willst. Und sie prescht nicht gleich raus mit ihrem Anliegen, sondern sie sagt, ja, es gibt da schon was. Aber komm doch morgen nochmal zum Essen. Ich will morgen nochmal einen schönen Abend mit dir verbringen. Und der Haman soll auch dazukommen. Und dann sind sie morgen nochmal gekommen. Und dann hat er wieder gesagt, was wünschst du dir denn? Ich gebe dir alles, was du willst. Bis zur Hälfte meines Königreichs. Und das ist eine Menge, wie wir wissen. 120 Provinzen, viele Völker und Länder. Der Perserkönig, kann man nachlesen, war ein kleines Weltreich damals. Also das war schon was. Und sie hatte dann halt um das Leben ihrer Familie, ihres Volkes gebetet. Und er so, hä, was, wer, warum? Naja, es hat da einer was bewirkt, dass mein Volk, ich bin Jüdin, sollte getötet werden, komplett alle ausgelöscht. Meine ganze Verwandtschaft, meine ganze Sippe, alle meine. Und ich bin auch Jüdin. Und dann wird's klar. Und der König halt, ja, mache ich. Aber jetzt war es halt auch so, dass ein König nicht sein Dekret, was er rausgebracht hat, der Haman hatte ja schon bewirkt, dass die alle vernichtet werden sollen, der kann nicht einfach was zurücknehmen. Ein König widerspricht sich nicht. Das ging nicht. Und darum musste was anderes irgendwie gemanagt werden. Und da haben halt die Esther und ihre Berater dann auch vorgeschlagen, ja, du könntest ja das Gesetz erlassen, dass wir uns als Juden wehren dürfen. Dass wir nicht einfach niedergemetzelt werden, sondern dass wir zurückschlagen dürfen. Ja, Und das hat auch funktioniert. Er hat das Gesetz erlassen und sofort alle losgeschickt, damit es im großen Reich das auch rechtzeitig ankommt. Weil der Haman hatte gewürfelt, der hatte halt herausfinden wollen, wann ist der beste Tag für so eine Aktion und hat dafür gewürfelt. Und der Würfel heißt Pur damals in dieser Sprache. Und deswegen feiern heute die Israeliten immer noch das Purim-Fest. Das geht darauf zurück, dass der dieses Datum, der 13. April war das, das sollte der Tag sein, wo die alle ausgelöscht werden. Und deswegen ist auch immer noch der 13. ein schlechter Tag für viele Abergläubische. Auch das kommt aus der Geschichte raus, was immer noch heute wirksam ist. Ja, ob es ein Freitag war, weiß ich nicht, müsste man nachrechnen, aber es war ein 13. Genau, und dann haben halt die Juden an dem Tag zurückschlagen dürfen und haben ihre Feinde vernichtet. Und der Haman hatte dem König das ganze, wie sagt man, das ganze Reichtümer, die die Juden hatten, den ganzen Besitz, hat er dem König versprochen, kannst du kriegen, das sind 10.000 Zentner Silber, die dir dann zufallen, wenn wir die Juden vernichten. Der König hat gesagt, kannst du behalten, brauche ich nicht, ist deins. Und die Juden, als die zurückgeschlagen haben und ihre Feinde dann eben vernichtet haben, die hätten auch denen ihr Hab und Gut haben können, haben sie aber nicht genommen, wollten sie nicht haben. Nehmen wir nicht, haben sie gesagt, wir verunreinigen uns nicht damit. Also es ist wirklich eine hochspannende Geschichte, wo der Heilige Geist rundherum am Wirken ist, aber nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Gott wird in der ganzen Esther-Geschichte nicht einmal erwähnt. Als der Haman sagt, vielleicht bist du ja zu diesen Königsehren gekommen, um eben uns jetzt zu erretten, wird Gott auch nicht erwähnt. Er sagt nicht, vielleicht hat Gott dich eingesetzt. Aber es ist unterschwellig immer da. Und diese Führung und Leitung des Heiligen Geistes ist auch immer überall zu lesen in den verschiedenen Situationen. Und die Esther ist eben auch nicht in Panik verfallen, sondern hat Gott gebeten und hat sich da vorbereitet und war klug. Und das, was wir eben da auch draus lesen können, das ist auch nicht in Panik zu geraten, sondern klug handeln. Jesus hat ja auch gesagt, seid schlau wie die Schlange, aber ohne falsch. Wir dürfen klug sein, wir dürfen raffiniert auch sein, wir dürfen auch was managen, aber halt ohne falsch, nicht hinterrücks, nicht irgendwas wie der Haman das gemacht hat. Und das verschafft uns dann eben auch die Gunst Gottes. Und die Gunst manchmal bei Vorgesetzten. So, da geht schon jemand, ich komme zum Ende. Als die Esther sich halt entschieden hat, auf Gott zu vertrauen, da hat Gott ihr ein noch herrlicheres Gewand gegeben, als das, was sie als Königin schon hatte. Nämlich, er hat sie mit Gnade und Vollmacht bekleidet. Und das ist das einzige Gewand, das wir auch brauchen. Wir brauchen uns nicht schön auftakeln, wir brauchen nicht wie Könige rumlaufen, wir brauchen Gnade und Vollmacht. Und die hat er uns schon gegeben, das ist schon unser. Das dürfen wir immer mal wieder uns bewusst machen, dass das an uns ist. Gnade und Vollmacht. Und ihr dürft jeden Raum, jede Situation in diesem Bewusstsein betreten. Gnade und Vollmacht ist mit mir. Und die Güte des Herrn ist hinter mir auch noch. Verfolgt mich. Na? Also die Geschichte kurz machen. Das ist dann alles auch so gelungen, wie die Esther das vorgeschlagen hat. Und sie sind zu einem glorreichen Ruhm gekommen. Und der Haman, der sie da vernichten und ausrotten wollte, der wurde dann auf den Spieß aufgespießt. Kreuzigung war damals noch nicht modern. Es gab Spieße, Holzspieße. Und damit wollte den Mordechai, also Esthers Cousin, aufspießen lassen, weil der ja nicht sich entsprechend verhalten hat. Und genau auf diesem Spieß wurde dann eben der Haman öffentlich aufgespießt und zur Schau gestellt und seine 10 Söhne dann auch noch mit dazu. Das heißt, seine Geschlechtslinie wurde damit auch ausgelöscht. Das, was er anderen Schlechtes, Böses tun wollte, ist ihm dann selber zuteil geworden. Und dann haben wir jetzt einen Bibelvers, sonst ist er ganz untypisch für mich, sonst haben wir ganz viele. Lukas 10, Vers 19. Kennt ihr alle auswendig? Jesus sagt hier, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, also auf unsere Feinde. Und er hat uns Gewalt gegeben über alle unsere Feinde. Hier in der Hoffnung für alle heißt, um die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird dir schaden können, heißt es in der Hoffnung für alle. Nichts wird euch beschädigen. Nichts wird dir schaden dürfen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und das sich immer wieder auch bewusst zu machen. Er hat mir die Vollmacht. Er hat mich bekleidet mit Gnade und Vollmacht. Und ich bin in der Lage, meine Feinde zu zertreten. Und deswegen können wir im Sieg leben. Wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist der, der uns zum Sieg führt. Er ist die Weisheit Gottes in dir. Ja, göttliche Weisheit ist in dir. Wir müssen ihn nur fragen danach. Manchmal kommt die Antwort sofort, manchmal braucht es halt ein bisschen intensiveres Gebet, manchmal ist auch Fasten nötig. In die Stille gehen, raus aus dem Strudel, aus den Sorgen, aus den Problemen, den Blick auf ihn richten. Das ist die Tagesbotschaft. Es ist uns alles gegeben, es steht uns alles zur Verfügung. Wir haben alles durch den Heiligen Geist in uns. Wir müssen ihn nur fragen und dann ausführen. Ich habe noch einen Buchtipp für euch. Der Charles Capps, der Günther kennt ihn sonst noch jemand? Der schreibt Bücher, die alle ähnlich heißen, Rufe, was nicht ist. Ganz kleines. Und der weist auch immer wieder darauf hin, dass unser Sieg, die Lösung unserer Probleme in unserem Mund ist. Das, was wir aussprechen, das ist das, was uns widerfahren wird. Wenn wir über die Probleme sprechen, lösen sie sich nicht auf. Aber wenn wir zu den Problemen sprechen, hebe dich hinweg. Ich erkläre dich für null und nichtig. Gottes Salbung, Gottes Segen ist mit mir. Schulden, hebe dich hinweg. Er schreibt ganz viel auch über Finanzen. Also wer das möchte, leihe ich gerne aus. Der Sieg ist in unserem Mund. Das, was wir aussprechen. Und das ist aber das zuerst, was in unserem Herzen ist. Das, was aus unserem Mund kommt, ist das, was in unserem Herzen ist. Und das, was aus unserem Mund kommt, sind ja nicht einfach nur Worte. In unseren Worten ist Kraft drin, in Worten ist Macht drin. Kriege entstehen durch Worte, aber auch Frieden entstehen durch Worte. Es ist Autorität in unseren Worten drin. Und das Leben, wir sprechen Leben aus mit unseren Worten. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer überlegen, was spreche ich, wie spreche ich. Leben wir im Segen und im Sieg oder eben in Problemen und Armut? Und ne, das ist wirklich das, was Gott uns auch immer wieder sagt in der Bibel. Das, was du aussprichst, ist das, was du haben wirst. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, sagt die Bibel. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Vater, für dieses mächtige, gewaltige Wort, dass du uns gegeben hast, dass du in uns hineingesprochen hast. Das ist dein Wort. Dein Wort hat Macht, dein Wort hat Kraft, dein Wort ist herrlich. Dein Wort hat geschaffen. Diese Erde und das ganze Universum ist durch dein Sprechen, dein Wort entstanden. Und auch unsere Umwelt wird kreiert, unser Leben wird kreiert durch das, was wir aussprechen in deiner Vollmacht und durch deine Gnade. Und mit deinem Segen und mit deiner Salbung. Und ich danke dir so sehr, dass du uns diesen Berater gegeben hast, der uns führt und leitet, der uns auf dich hinweist, der uns dein Herz zeigt, der uns die richtigen Worte in den Mund gibt, wenn wir ihn fragen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, leite uns noch mehr im Alltag, dass wir noch mehr mit dir leben, mit dir zusammenarbeiten, dir nicht irgendwie im Weg stehen und uns selber damit im Weg stehen und vielleicht sogar unsere Umgebung, unsere Umwelt damit schaden, sondern dass wir ein Segen sind, weil wir die richtigen Dinge aussprechen, weil wir herbeirufen, was noch nicht sichtbar ist, aber im Himmel bereits vollbracht ist, weil du das Ende schon vom Anfang her siehst oder umgekehrt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen jetzt nochmal ganz neu deine Herrlichkeit offenbarst, deine Güte, deine Weisheit, deine Liebe auch. Du willst uns zu einer herrlichen Braut machen. Du weißt, was dem König gefällt, was unserem Bräutigam gefällt. Und wir wollen uns gerne von dir salben lassen und zubereiten lassen, damit wir eine strahlende, herrliche Braut sind. Und ich danke dir dafür, dass du das machst. Amen. Das erstmal. Dankeschön.